Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur August-Ausgabe der Flaschen, natürlich mit Christoph Raffelt, weil der ist derjenige, der über Wein reden kann. Ich kann das ja nur trinken. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Womit fangen wir an?
Muss ich mal fragen. Wir fangen an mit Peter Weiß.
Peter Weiß.
Kannst du das erkennen, Peter Weiß?
Ja, ja, das ist so eine Pseudo-Runenschrift oder was das, also so eine ganz komische.
Ja, ist einfach Kalligrafie, würde ich sagen.
Kalligrafie, okay.
Ja.
Peter Weiß.
Chopron, okay. Schölder, Veltlini. Also grüner Veltliner.
Ah, grüner Veltliner. Wir waren ja in Dänemark im Urlaub. Und ich hatte ja diese drei Kartons Back-in-Box Chenin Blanc mitgenommen, den wir in Frankreich
gekauft haben.
Von der Loire.
Wo wir vorher waren.
Wo wir vorher waren, genau. Was aber viel zu wenig war natürlich.
Wirklich?
Ja, wir waren immerhin zu zweit.
Waren das 3 oder 5 Liter Kartons?
Drei Liter.
Ne?
Ja. 5 Liter hätten wahrscheinlich gereicht, ja. Nee, ich habe auch dann echt gedacht, hätte mal lieber 2, 3 mehr mitgenommen. Weil der war auch sehr schön, der Wein, muss man sagen. Also das, wenn ich da nochmal vorbeikommen sollte, muss ich da unbedingt nochmal einkaufen gehen. Und dann war der halt alle und dann hast du halt so irgendwie dänischer Campingplatz-Supermarkt. Naja, ne? Da ist halt, können wir einen ganzen
Abend. Also bei dem, wo du vor ein paar Jahren warst, wo ich dann auch mit Greta war.
Ja, genau, genau.
Die hatten ja ein paar schöne Weine da.
Na, der hatte vor allen Dingen, hatte der einen Domaine Wachau, Grünfeldliner Federspiel. Da stehen.
Ah ja, okay. Ja,
und den habe ich getrunken.
Das ist doch auch schon mal anständig.
Der war schön und der war auch okay. Der hat 120 Kronen, 120 Kronen, glaube ich, gekostet. Also 16, 18 Euro irgendwie sowas sind das, glaube ich. Und den konnte man eigentlich ganz gut trinken. Und witzigerweise waren wir gestern Abend essen, erzähle ich nachher noch von, gebe eine Empfehlung ab, weil es war toll. Waren wir gestern Abend essen, gab es genau den Wein auch als Weinbegleitung. Interessanterweise, okay. Und jetzt brauche ich deine Expertise, mit einem anderen Etikett als da in dem Supermarkt. Kann das sein, dass die je nach Land oder Export oder sonst wie andere Etiketten auf ihre Flaschen
haben? Ja, das kann durchaus passieren, ja. Ja. Ist eher ungewöhnlich, aber es kommt schon vor. War derselbe Jahrgang? Also manchmal verändern die ja auch mal Etiketten von einem Jahr aufs andere, dass sie irgendwie einen neuen Gestalter haben, neues Design haben.
Nee, das weiß ich nicht.
Das könnte natürlich auch noch sein. Ja. Aber ansonsten, ja, also passiert schon mal.
Okay.
Also es gibt auch Weine, die in anderen Ländern einfach andere Namen haben zum Beispiel. Also das ist jetzt bei der Domaine Wachau nicht so, weil da steht im Prinzip die Lage drauf und dann eben sozusagen das Prädikat, das ist dann Federspiel in dem Fall.
Ja, aber das heißt, wir haben jetzt Grünfeldliner, der aber...
wir haben jetzt Grünfeldliner, der aber sozusagen von der ungarischen Seite kommt. Ne? Mhm. Also der Peter Wetzer, der kommt aus Chopron. Chopron hatten wir auch schon mal in der Sendung, Weine von aus Chopron.
Kann ich mich mal wieder nicht dran erinnern.
Sozusagen die ungarische Seite vom Neusiedler See grenzt an die österreichische Seite vom Neusiedler See und gehörte eben früher zur sogenannten KUK-Monarchie lange Zeit und war dann eben auch als Ödenburg, also Chopron hieß früher Ödenburg, nach dem deutschen Namen. Und war eben tatsächlich die Hauptstadt dieses Gebietes, also dieses österreichischen Bundeslandes namens Burgenland. Oder sollte es werden, nach dem Ersten Weltkrieg. Dann haben die aber ja den Ersten Weltkrieg verloren, die Österreicher vor allen Dingen. Und dann hat sich das alles ja neu verteilt.
Ja,
seitdem gibt es eben Ungarn und Österreich und Slowenien und so weiter. Das war ja alles eins.
Seitdem haben die Österreicher schlechte Laune übrigens.
Ach, ja, das kann sein.
Ich habe 2 Bücher gelesen von einem österreichischen Autoren, David Schalko heißt er, 2 Romane. Mhm. Der ist sowas von, der hackt so dermaßen auf Österreichern rum, das ist wirklich ein Fest. Entschuldigung.
Ja, man muss ja nun sagen, dass Österreich-Ungarn oder Österreich ja nun wirklich eine tragende Rolle über Jahrhunderte gespielt hat. Mhm. Im Prinzip haben die ja auch die Kaiser in Deutschland gestellt. Ich meine, du machst ja den Podcast nun zur Geschichte. Und die waren einfach mal ein Großreich.
Ja,
und dann
klar.
Sind die nach dem Ersten Weltkrieg dermaßen zurechtgestutzt worden, dass sie sich ja eigentlich total neu erfinden
dass
mussten.
Dass sie laut David Schalko gar keine andere Wahl hatten, als Nationalsozialisten zu werden. Ja, ist ja. Wirklich, ich glaube, du willst mal David Schalko lesen. Das macht sehr viel Spaß.
Ja, aber das hat natürlich was. Also das kann man den Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg natürlich, also kann man natürlich auch behaupten, weil...
Nach Schalko ist es so, dass die Deutschen derart sterbenslangweilig sind, dass es bei ihnen noch nicht mal zum Nationalsozialismus gereicht hat und sie ihn darum kopieren mussten.
Ach so, okay. Hatten die Österreicher den tatsächlich früher?
Keine Ahnung, aber ich finde diese Theorie großartig.
Ja. So viel dazu.
Ja. Der Chat fragt, genau. Wo wir schon bei technischen Fragen sind, macht bei dieser Art Korken die Wachskapsel Sinn oder ist das reine Deko? Ich frage, war das überhaupt Wachs? Was war doch Plaste, oder?
Ja, ist so eine, also ist nicht richtig Wachs, also schon eher so ein Kunststoffwachs. Dann gibt es ja sowas, was hart ist, was eher so an Kolophonium erinnert, also was dann eben auch in 1000 Teile zerbröselt, was ich wirklich abgrundtief hasse.
Aber manchmal finde ich es auch geil, dann so Handtuch drum und einmal oben drauf klopfen und dann
macht's Nee, vor allen Dingen, also ich meine, ich betexte ja auch Weine und wenn ich dann von einem Weingut irgendwie 10 Weine auf den Tisch bekomme und die haben alle dieses scheißbröselige Kolophonium, da wirst du echt bekloppt, ne? Also ich meine, du versaust ja einfach das ganze Zimmer, weil das, ja.
Ja.
Wie auch immer.
Ich kann es
nicht. Ansonsten mag ich eigentlich die Leute, die oben auf den Korken ein wenig Wachs träufeln, sodass der innerhalb der Flasche, sozusagen des Flaschenhalses benetzt ist. Das heißt, der Korken ist ein bisschen unterhalb der Höhe des Glases und dann kommt da so ein Tropfen Korken, so ein Tropfen Wachs rein und der verschließt dann den Korken. Das macht Sinn, weil es gibt Korkmotten. Die fressen sich halt in den Kork und dafür macht man das eigentlich für nichts anderes.
Korkmotten.
Ja. Nie gehört. Und tatsächlich. Und ob du die jetzt im Keller hast oder ich, weiß ich nicht, aber jetzt vielleicht auch in Weinbergs oder in Weingutskellern, wenn die da erst noch mal ein bisschen liegen. Also das macht schon Sinn, dass man die so ein bisschen versiegelt, gerade Weine, die eben auch das Potenzial haben, ein paar Jahre zu reifen. Aber dass man da immer so ein Gedöns machen muss. Das hat ja so ein bisschen, also gerade jetzt mit dem hier bei diesen drei Weinen hat ja viel damit zu tun, dass das auch der Ausdruck einer gewissen Einstellung ist, dem Wein gegenüber. Das machen ja vor allen Dingen Naturweinwinzer, also sogenannte Naturweinwinzer, die eben und damit auch so eine gewisse Unabhängigkeit einfach ausdrücken. Also es ist ein Statement, würde ich sagen.
Okay. Ja. Aber also warum drückt das Unabhängigkeit aus?
Naja, weil das halt sozusagen anders aussieht, so ein bisschen wilder aussieht als jetzt so eine Folie, ne?
Ja, okay. Also
eine Folie ist halt akkurat und wenn du halt deine Flaschen irgendwie alle händisch in so ein aufgewärmtes Wachsbad tauchst, dann sieht halt jede Flasche so ein bisschen individuell aus und ja, das hat sich irgendwie so ein bisschen etabliert in der Szene, würde ich sagen, einfach.
Verstehe. So.
Und das sieht ja auch, je nachdem, sieht das auch gut aus. Also es gibt auch Leute, die übertreiben es, die haben dann irgendwie den Flaschenhals komplett irgendwie im Wachs.
Wachs getaucht.
So, auch schon gesehen, ist jetzt eher die Ausnahme, aber ja. Ja. Genau, wir sind weiter im Osten und der Peter Wetzer auch, wenn es sich jetzt schon sozusagen recht deutsch anhört und der natürlich auch deutsch spricht, weil er eben an der Grenze zu Österreich lebt und arbeitet und glaube ich auch in Österreich selber mal gearbeitet hat, das Apostroph auf dem ersten E verrät so ein bisschen, dass er eben, dass es kein deutscher Peter ist, sondern ein Petter. Und der kommt eben aus einer Winzerfamilie tatsächlich in Schophorn, hat aber glaube ich erstmal Weinhandel gemacht oder war so ein bisschen im größeren Weinbau, also in Genossenschaften, moderner Kellertechnik und so eher so Agrarindustrielle, also Großproduktion tätig und hat dann aber recht schnell gemerkt, dass er irgendwie darauf eigentlich keinen Bock hat und hat dann praktisch genau das Gegenteil gemacht und erstmal dann in seiner Heimat 2006, 2007 5 kleine Weinberge gekauft da bei Schopron und hat sich so recht tief in die Historie des Weinbaus dort eingelesen, weil sowas geht ja auch total schnell verloren.
Ja, klar. Ja,
also ich meine, wir haben ja innerhalb von 2 Generationen total viel Wissen über Weinbau, über klassischen Weinbau, so wie er früher gemacht wurde, verloren und haben dann eben auf Chemie und weiß ich nicht was gesetzt.
Aber gibt es keine Aufzeichnungen von damals?
Also ja, doch, genau. Damit hat er sich dann beschäftigt.
Also ganz verloren.
Aufzeichnungen von damals. Ja, okay. Ja. Also es gab schon Leute, die das aufgeschrieben haben, aber man muss es halt erst wieder finden. Mhm. Und er gehörte dann zu den ersten da in Schopron oder rund um Schopron, die sich eben damit beschäftigt haben. Die Familie Weninger, von denen hatten wir ja mal vorletztes Jahr im Januar 3 Weine. Die wohnen ja auf der österreichischen Seite, aber sind eben auch schon lange mit der ungarischen Seite verbunden. Die machen ja auch in Schopron Wein. Wir hatten noch einen, die haben sich damit auch schon früh auseinandergesetzt. Also es gab so ein paar Winzer dann, die sozusagen an alte klassischen Weinbau da in der Region wieder anknüpfen wollten. Und teilweise gab es natürlich auch noch Weinberge, die aber in der Zeit hinterm Eisernen Vorhang dann eben auch von Genossenschaften oder so verwendet wurden und wo kein großer Wert auf große Weine gelegt wurde. Mhm. Und das wollte er eben ändern. Und das aber eben von vornherein dann auch mit biologisch nachhaltigen Methoden. Er ist nicht zertifiziert, aber ich glaube, jeder, der ihn kennt, nimmt ihm ab, dass er tatsächlich eben so arbeitet. Mhm. Und eben...
Ja. Wenn einmal auffällt, dass er nicht so arbeitet, ist er halt geliefert. Von daher muss man davon ausgehen, dass es stimmt, wenn er das sagt.
Ja, eben. Also. Bei vielen Leuten wäre ich vorsichtig. Ich glaube, bei ihm kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass er das auch einfach so tut, wie er es behauptet. Und, ja.
Du gehst davon aus, dass es reichlich Winzer gibt, die behaupten, sie würden sauber arbeiten, aber tun sie nicht.
Ja.
Oh, okay.
Ja. Oh, ja. Hm. Ja. Das ist da genauso wie überall anderswo auch. Ja, also es ist ja es gibt durchaus Winzer, die sozusagen Vorzeigeweingärten haben, wo sie ihre Leute reinführen und dann auch Weinberge, die total scheiße aussehen. Das habe ich auch schon gesehen. Hm. Naja, das gibt's auf jeden Fall.
Hm. Also jetzt, wo du gesagt hast, dass es ein grüner Veltliner ist, finde ich, riecht er auch wie ein grüner Veltliner. Und ich habe auch zu meiner Schande schon probiert und er schmeckt auch wie ein grüner Veltliner. Wobei ich jetzt blind nicht hätte sagen können, das ist ein grüner Veltliner, sondern ich hätte es auch wieder mal nicht von einem Chardonnay unterscheiden können.
Okay, das ist, ich hätte, wäre ganz anders, irgendwo ganz anders gelandet, weil ich gesagt hätte, also ich wäre nicht auf grüner Veltliner gekommen, tatsächlich.
Jetzt ist ein dieser bisschen grüne fetter. Veltliner halt. Er ist fetter, er ist cremiger.
Ja. Ja. Am Gaumen finde ich auch, kann man das gut nachvollziehen. Im Duft finde ich den so blumig eigentlich, wie ich das bei einem grünen Veltliner selten habe. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass der halt Maischestandzeit hatte, nicht zu lang.
Stimmt, der riecht süßer. Sonst
hätte er auch eine andere Farbe, ne?
Der riecht süßer als ein grüner Veltliner. Jetzt, wo du das sagst, fällt es mir auch wieder auf. Vielleicht bin ich auch einfach nur leicht zu beeinflussen.
Naja, ich glaube, da kann sich niemand von frei machen, so in diesem ganzen Bereich, dass man. Sobald der andere was sagt, sein eigenes in Frage stellt und dann im Zweifelsfall sich anschließt. Also ich glaube, das ist, ich finde, der hat so Muskatnoten, so ein bisschen Blüten, ein bisschen Rosenblüten, so ein bisschen, ja, tatsächlich Muskat, ein bisschen Grapefruit, also so frische florale Noten, die. Ja. Jetzt nicht unbedingt so typisch sind für grünen Veltliner.
Aber für was dann sonst?
Genau. Ja, Muscatella halt. Okay. Also ich hätte gedacht, da wäre Muscatella mit drin zumindest.
Ah, okay.
So, ne? Also Muscat im Französischen oder Muscatella im Österreichischen, das gibt es da ja auch häufig in der Ecke. Aber ist halt nicht. Ist ein reiner grüner Veltliner vom Glimmerschiefer und Quarz, also von einem sehr felsigen Boden, also so ein bisschen vulkanisch felsig. Mhm. Und dann eben 24 Stunden auf den Schalen gelassen. Nicht zu lang und dann eben in einer Korbpresse abgepresst und dann so ein bisschen im Holz und ein bisschen im Edelstahl vergoren.
Aber Muskat wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Mhm. Also ja, riecht danach, aber ich hätte mich nicht getraut zu sagen, da ist Muskat mit drin.
Nein. Aber am Gaumen finde ich, und der hat ja auch irgendwie die für grünen Veltliner typischen 14 Volumenprozent. Das ist einfach eine Rebsorte, die gerne mal ein bisschen üppiger ausfällt, aber man schmeckt es nicht.
Nee.
Also sehr gut schon angebunden.
Ja, also er hat schon
Wumms.
Genau, der hat so eine Üppigkeit, ne?
Also, ja, hat er schon. Hm. Ja, hat er schon. Er hat eine Üppigkeit. Und ich finde, er hat auch die grüne Veltliner-Würze. Also man sagt grüner Veltliner ja immer auch so ein bisschen Pfeffer nach. Kann er haben, muss er aber nicht. Hier finde ich es jetzt nicht, aber er hat schon so eine südliche Würze, so ein bisschen so wie Süßholz oder so einen leichten Hauch von Lakritz oder Anis, finde ich, hat er mit drin, was auch so ein bisschen für die Reife spricht. Ja, aber es ist, ich finde, ich meine, ich glaube, der kostet 13,50 oder so, der Wein. Mhm. Sehr ernsthafter, sehr komplexer Wein für die Preisklasse, finde ich. Finde ich schon gut. Also kräutrig.
Ich finde 13,50 finde ich überhaupt nicht, also das finde ich überhaupt nicht teuer. Das nicht.
Nee, finde ich auch nicht. Also weil er wirklich Substanz hat.
Ja,
also das
ja.
ist.
Ich bin mal gespannt.
Das ist saftig, das hat viel Kernobst irgendwie, aber so richtig reif. Ja, aber hat er eben auch Spannung. Also der ist auch frisch. Also der hat Körper, der hat eine gewisse Opulenz, aber der hat auch eine schöne Frische, finde ich.
Wow. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt, wenn er warm geworden ist. Weil das könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen unangenehm wird.
Hm. Ja, das glaube ich, ja, also ich würde ihn jetzt auch nicht zu warm werden lassen. Hm? Das stimmt.
Also, ehrlich,
wenn ich auf dem Etikett sehe, dass ein Wein 14 Volumenprozent hat, dann würde ich ihm auch nicht zu viel Wärme geben. Hm? Muss da ein bisschen kühl bleiben. Damit er nicht, also nicht für sich selber hitzig wird, so. Ja.
Chat sagt, auf unserem Korken steht Diam 5-13-23. Weißt du, was das heißt?
Abgefüllt. Ja, Diam 5 steht für, also Diam ist ja diese besondere Kork-Art, die aus so kleinen Bröseln wieder zusammengepresst ist. Ne? Ist ein bestimmter Hersteller von Diam-Korken. 5 steht für 5 Jahre Reife, also es gibt die haben 5, 10, 20 und das heißt also, dass der Wein jetzt nicht ewig dafür gemacht ist, ewig zu reifen.
Ach so, Sie garantieren 5 Jahre Verschluss mit diesem Korken sozusagen.
Exakt.
Ah, okay.
Ja. Ah. Und 10, 23 kenne ich jetzt auch nicht, würde aber tatsächlich behaupten, dass sie das in dem Jahr hergestellt, in dem Monat hergestellt haben, den Korken.
Mhm.
Ja. Und dass sie dann sozusagen ab da fünf Jahre Garantie geben darauf, dass der dann auch sozusagen einen vernünftigen Luftaustausch bietet in der Zeit.
Mhm.
Also wie ein normaler Korken auch, gibt's natürlich einen gewissen Lufteinfluss.
Ja, klar, deswegen.
Und der ist bei 5 eben höher als bei einem 10er Diam, der ist halt fester. Das ist komprimierter, damit der Wein eben 10 Jahre reifen kann. Und bei 15 oder 20 ist es halt noch komprimierter. Da geht dann noch weniger Luft rein. Ja.
Schicker Wein.
Schicker Wein, ne?
Ja, ja. Wirklich. Aber tatsächlich mit seiner Opulenz eher was für die kühlere Jahreszeit.
Die kühlere Jahreszeit, ja. Und so ein bisschen Essensbegleitung, finde ich, würde dem Wein auch besser tun, als ihn jetzt ganz solo zu trinken.
Aber auch was Deftiges, ne? So ein Cassoulet oder so. Cassoulet, egal. Eintopf.
Ja, es gibt jetzt
Eintopf mit Wurst.
Ja. bei einer Gruppe unserer treuen Zuhörer gibt es Schlutzkrapfen in Salbeibutter.
Ja.
Pulpolinsen, Mangosalat und mit altem Gouda. Das ist ohne Kumin. Ja, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also, ne, gerade auch mit der Salbeibutter, das darf ruhig was Cremiges oder Butteriges haben bei der. Ne, bei der Kraft, die der Wein hat, so, das ich glaube, das passt schon ganz gut.
Ja. Ja. Ei, 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 ei. Sehr schön.
Ja. Ja. Genau. Ich habe den mal an den Anfang gestellt, weil ich dachte, bevor wir dann zum Rotwein kommen, nehmen wir noch was in die Mitte, was eigentlich weniger Alkohol hat, also was vielleicht dadurch eher am Anfang stehen würde, aber ich finde so von der Komplexität her und vom Zug, den der Wein hat, dachte ich, passt der vom Minte eigentlich besser in die Mitte.
Das heißt, wir machen jetzt mit dem Furmint weiter.
Furmint weiter,
Furmint.
Genau. Furmint. Der Furmint aus Schomlo.
Schön vom Mikro einschenken für die Atmo. Red ruhig weiter. Das,
genau. Hatten wir auch schon mal dazwischen, also Furmint aus Schomlo. Schomlo ist eine kleine Appellation, die sich rund um einen Vulkan sozusagen oder eine Gruppe von Vulkanen gruppiert. Mhm. Hier hat man so vorne drauf, und das ist, glaube ich, so ein Appellationskennzeichen, also dieses S, Schomlo, ich sag mal, Sankt Merton, also vielleicht heißt es einfach Sankt Martin auf Deutsch übersetzt, ist eben ein Weinberg an der Ostseite dieses Vulkans, dieses ehemaligen. Okay. Dort hat er.
Ja, ich musste das jetzt erstmal suchen, weil das so blass ist und ich ja so blind. Aber ja.
Ja, genau. da kommt wieder? Der wesentliche Teil sozusagen dieses Weines her. 89er Pflanzung von Fomint. Fomint ist ja sozusagen die ungarische Sorte, die man fast auch nur noch in Ungarn findet. Also es gibt mittlerweile auch wieder österreichische Winzer, die sie anbauen, weil es natürlich durch diese ganze K&K-Mischerei natürlich auch im Burgenland Fomint gab. Aber das hat man dann irgendwann rausgerissen zugunsten von, ich sag mal, Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Chardonnay. Mhm. Kommt aber jetzt wieder auf den Trichter, dass Fomint eigentlich eine super Sorte ist, die auch sehr gut mit Klimawandel kann. Und in diesem Balaton, in der Nähe des Balatons, an diesem Shomlo-Vulkan, kommt die halt sehr, sehr gut klar mit diesen vulkanischen Böden. Also da gibt es halt Basalt, Tuff, Granit und so weiter.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Und das ist, der hat ja jetzt 12%, da merkst du dann schon, ne? Das ist einfach, gut, es ist auch ein 12,5, ist ein anderes Jahr, aber es ist halt auch eine Rebsorte, die weniger Zucker einlagert und dann muss man halt auch weniger Zucker umwandeln und hat man halt auch einen schlankeren Wein, ne? Und einen ganz anderen Wein letztlich.
Ja, das ist eine sehr interessante Nase. Anders.
Ja.
Der hat sowas. Der hat sowas Gummibootiges, das haben wir ja gelegentlich mal in Weinen.
Ja.
Aber der hat das hinter irgendwas anderem. Also normalerweise, also ich bin es gewohnt, wenn meine Weine was Gummibootiges haben, dass das eigentlich so ein sehr prominenter Geruch ist. Und hier ist der sehr im Hintergrund hinter irgendwas anderem. Mhm. Das finde ich wirklich interessant. Aber wo ist denn der hinter? Ein unreifes rotes Obst. Also weil gelbes Obst ist das nicht, ne?
Nee. Also ein bisschen zitrisch, ne, mit drin.
Ja, aber...
Schon, aber es ist auch nicht so dominant.
Ja. Ein bisschen steinig, aber hast du ja gesagt.
Ja, steinig.
Was ist denn?
Es hat so ein bisschen was Schadiges, also ein bisschen...
Ja, aber... Aber wovon? Also es ist keine gelbe Frucht. So, es ist keine gelbe Frucht, dafür ist es nicht süß genug. Es ist, aber es ist, dafür ist es zu süß, aber es ist nicht süß genug für eine rote Frucht. Es ist irgendwie so ein. Also ich bin bei Obst, jetzt nicht bei Johannisbeeren oder sowas.
Ja, das Witzige ist, dass der das dieses erdig-rauchige hat und dann hat er aber auch so ein bisschen was von einem Bitter Lemon mit dabei.
Ja.
Finde ich.
Ja, stimmt, ja. Ja.
Wir hatten ja Assyrtiko mal vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich finde mit diesem, also die haben beide so einen Hang eben zum rauchig, steinig, steinigen, reduktiven. So, das haben die beide. Also das, was Richtung Gummiboot geht. Also da springen die Rebsorten beide sehr stark drauf an, würde ich sagen. Muss man gar nicht viel tun.
Pogo schreibt gerade in den Chat, unser Fomint hat Kohlensäure, dass so mancher Sekt neidisch wäre.
Ja, das stimmt, er hat ganz gut Kohlensäure.
Ach echt? Habe ich jetzt gar nicht. Meiner nicht.
Hatte der Peter Weiß aber auch?
Der hat auch Fump gemacht, das haben wir auch sogar in der Aufzeichnung. Ja. Ich probiere das jetzt.
Ja, probier mal.
Das ist böse.
Böse im Sinne von, das trinkst du gleich aus, oder?
Oh, das ist ganz böse. Oh, ist der geil. Boah.
Ja, das finde ich auch.
Das ist so ganz schön, ganz, ganz schöne, ganz weiche Apfelsäure so um die Zunge rum.
Ja. Genau.
Das Trinkfluss ist nennst du das immer, was das macht.
Ne? Ja, ich nehme das Trinkfluss, genau. Es hat diese weiche, also diese reife Säure, die aber gleichzeitig durchaus präsent ist. Die hat halt einen leichten Hang zum Salzigen. Ein bisschen, ne, wie so ein bisschen Salzzitrone einfach mit drin. Also sowohl das Zitrische als auch das Salzige. Und das sorgt halt total für Mundwasser, ne?
Ja, fein. Ja, ist wirklich schön.
Dann kannst du wirklich dir auch die Lippen lecken und dann hast du so einen ganz leichten, so was ganz leicht Salziges irgendwie mit dabei. Und dann wirkt er halt in gewissem Maße auch wild, also in dieser Mischung aus diesen steinigen Noten und so ein bisschen zestig, aber auch so ein bisschen so eine ganz leichte Süße mit drin, so ein bisschen Hefe mit drin.
Der ist toll.
Dann hat er halt diesen tatsächlich das CO2 mit dabei, ein bisschen Kräuter. Ja, so ein bisschen Einblutler, Kräuter-Limettenmischung. Irgendwie ist das ziemlich cool, ja. Das
wirklich läuft. Toll. Guck gerade, was kostet der? Vormint Somlo, ne?
Da müsste so 18,50
oder ja, so 17,50, kosten, warte mal, nee, der 21er kostet 17,50, der 22er 18,90. Ja. Das ist absolut wert. Also, boah, toll.
Ja, super.
Also find's der auch. Vorher war es auch wert, aber der hier ist es umso werter.
Ja, finde ich auch, weil er tatsächlich so für sich genommen einfach. Ja, ich meine, wir trinken ja die Weine immer alle für sich genommen, während unsere ZuhörerInnen im Zweifelsfall den Vorteil haben, dass sie dazu was essen können, was bei uns jetzt nicht geht, weil uns dann niemand mehr zuhören würde. Aber also da funktioniert der Peter Weiß natürlich super mit Essen, aber der Vermund funktioniert eben auch für sich genommen total gut.
Ja.
Und ich habe es vorhin hier schon, genau, mein Sohn ist gerade da und wir haben irgendwie vorher zu Abend gegessen und da habe ich die auch auf den Tisch gestellt und das wurde auch direkt nochmal nachgenommen. Das funktioniert einfach gut.
Der ist wirklich super, ja.
Ja, so ein, ach, schön. So ein, ne? Also ich meine, der hat Anspruch, aber der hat einfach, vor allen Dingen macht er Lust.
Absolut.
Auf mehr.
Ja,
so.
Ganz gemein ist das.
Ja.
Naja, das, wir haben ja noch.
Ja, und das finde ich aber funktioniert überhaupt, also ich meine, das ist einfach bei ihm super gemacht, also er macht einfach tolle Weine und ist immer noch, finde ich, in Deutschland weitgehend unterm Radar.
Ja.
Gar nicht so bekannt.
Ja, aber gut, das heißt nichts. Aber doch, das eigentlich heißt das was.
Ja,
weil
schon
ich interessiere mich ein bisschen dafür. Ich gucke in Weinkarten, wenn ich irgendwo essen gehe und ich habe trotzdem noch nie diesen Namen gehört.
Ja. Und wenn man die Etiketten mal gesehen hat, also jetzt beim Fomint nicht ganz so, aber bei den anderen, das vergisst man ja auch nicht so schnell, weil die schon durchaus ein bisschen ungewöhnlich sind. Und ich hatte gedacht, ich hätte ihn 2017 auf der Weinmesse in München kennengelernt. Er sagte, er wäre da gar nicht gewesen. Insofern muss ich ihn auf einer anderen Weinmesse kennengelernt haben.
So wie ich letztes Jahr Michael, einen gemeinsamen Bekannten von uns, angepöbelt habe, dass, wenn er das nächste Mal auf eine Party von mir käme, er gefälligst guten Tag sagen sollte. Weil irgendjemand meinte, der wäre in Odonien gewesen. Sagte, nee, war ich gar nicht. Aber er hat sich erst entschuldigt und dann hat er gesagt, war ich gar nicht. Apropos Odonien. Hörerinnengrillen im Odonien in Köln am 26. August 2024. Genaueres findet ihr im Blog zur Sendung auf vrindt.de. Findet statt, außer wenn es regnet. Und der Einzige, der bestimmt, ob es regnet oder nicht, das bin ich. Und ich werde das dann durchsagen. Also falls Unklarheiten bestehen sollten, wenn die Sonne brennt, regnet es nicht. Falls Unklarheiten bestehen sollten, werde ich das dann auf Mastodon durchsagen, ob es regnet oder ob es nicht regnet. Ja, direkt mal in die Shownotes schreiben, damit das nicht vergessen wird. Meine Güte. Wo waren wir?
Ich bin also, leider irgendwie, also was heißt leider, aber ich bin auf der Vorpremiere des VDP in Wiesbaden und kann nicht kommen.
Das Leben ist manchmal so hart, oder?
Das ist so hart. Ja. Also ich bin an dem Abend gar nicht auf der Vorpremiere, sondern irgendwie bei meinem Freund Carsten Saalwächter, aber von Wiesbaden dann nach Köln zu fahren und dann abends wieder zurückzufahren, um am nächsten Tag nochmal irgendwie den Versuch zu unternehmen, 70 Rieslinge zu probieren, das funktioniert einfach nicht gut.
Nee, das ist nicht das, nee, dann, wir kommen dann mit zu den Rieslingen. Wir machen das einfach so. So, da sind wir.
Einfach mal einfallen.
Genau, ja. Habt ihr auch Eiswürfel? Jetzt.
Ja.
Stimmt,
ich habe dann festgestellt, dass ich Peter Wetzer...
Der Chat sagt gerade, das war nicht Michael, sondern Markus. Und ich weiß überhaupt nicht, woher der Chat das weiß. Also woher der Michael das weiß. Ist der Michael im Chat der Markus? Oder habe ich schon mal die Geschichte von Markus? Egal. Du merkst, ich spucke nicht, so geil ist das.
Ja. Naja, Michael und Markus sind sowas wie... also in der Firma, die sie gemeinsam betreiben, sowas wie zweieige Zwillinge.
Ach.
Genau.
Der Markus. Und
der Markus ist ja der Markus ist ja der Bruder von dem, mit dem du in Erfstadt genau. Auch zeitweise.
Das ist der Markus. Ach, der Markus ist der
Markus. Der
okay.
Markus.
Ach so, genau. Das ist der. Okay, jetzt weiß ich auch, was der
Markus. Markus 11. Punkt.
Ja, genau. Jetzt weiß ich auch, was der Markus macht.
Genau.
Ja, super. So,
für die Insider.
Genau, für die Insider. Apropos Insider. Ja. Ich war essen. Und zwar war ich essen am Montagabend war ich essen. Freunde von uns haben gesagt, hier, habt ihr spontan Zeit? Und ich habe ja eigentlich immer spontan Zeit, außer wenn ich so abends so Aufzeichnungen mache. Dann habt ihr spontan
oder
Zeit.
Oder du bist drei Monate in Erftstadt.
Oder ich bin, ja, na gut, das kann auch passieren. Aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank hoffe ich jetzt vorbei. Mhm. Ja, also habt ihr spontan Zeit hier, Dingens, so Pop-Up-Barbecue und so. Und zwar in einem Laden, was ich besonders toll fand, weil normalerweise muss ich ja immer, wenn ich irgendwo hin will, wo es nett ist, muss ich immer quer durch die Stadt fahren oder sowas, weil ich wohne ja am südlichen Innenstadtende. Und diesmal war es ein Laden in Schöneberg, namens Der Weinlobby ist.
Ah ja, ja.
Und die haben irgendwie jetzt so in den Sommermonaten ein
Per Hahn Akters.
Genau, ja. Genau. Ein Pop-Up-Barbecue in ihrem Innenhof.
Ach so, ja. Ne?
Und kriegst dann irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, was es war. Ich glaube, es sind vier oder fünf Gänge, weiß ich nicht mehr. Kannst halt aus so einzelnen Speisen auswählen oder kannst halt sagen, okay, einmal alles, einmal die ganze Karte, kostet 130.
Aber scharf.
Genau. Kostet 130 Euro für zwei Leute, einmal alles zum Teilen.
Okay.
Was ich ganz cool, finde ich super, weil dann sitzt du da nicht, also nehme ich Lamm oder nehme ich den Pulpo oder nehme ich lieber den gegrillten Caesar Salad, was nehme ich, komm, gib einmal alles, wir teilen das dann irgendwie durch. Weinbegleitung, weiß ich gar nicht, 40 oder 50 Euro, also ist jetzt nicht mal eben essen gehen, ne, sondern das war halt wirklich der Rest der Urlaubskasse, den ich da auf den Kopf gehauen habe.
Ja, wir hatten den am Montag nicht mehr, wir hatten einen Hochzeitstag, aber da war einfach nichts mehr übrig.
Aber das war total schön. Wie heißt der, Serhan Aktaş? Ist ein super Sommelier, der war glücklicherweise, war der unser Sommelier am Tisch. Der Nachbartisch hatte totales Pech.
Also, okay.
Wir hatten halt.
Weil die hatten jetzt ja nicht.
Also, okay. Ich wusste gar nicht, wer das ist. War halt einfach so ein Typ, der war ganz cool. Er hatte so eine Schürze an und hatte in der Schürze vorne in der Tasche eine Flasche Wein. Und ich meine so, das ist genau die Einstellung, die es braucht. Mit, ja, ich habe mich immer nicht so getraut, aber irgendwie fand ich auch, es hat so was Beiläufiges und so. Und super Sommelier, erzählt schön über die Weine, weiß auch viel über die Weine, die er ausschenkt. Mhm. Also hat auch so ein bisschen so Eckdaten zu Domaine Wachau erzählt und sowas. Das Essen war total super. Die Weine mäßig teuer, was ich auch ganz gut fand. Also auch so typisch deutsch, so das Dreifache mindestens schlägt er schon drauf. Mhm. Aber ist halt in Deutschland leider so. Und also kann ich nur empfehlen, das Essen war super.
Freut mich total.
Riesige Weinkarte, wirklich unfassbar große Weinkarte. Ja. Und oben drüber steht, alle Weine aus dieser Karte brauchen mindestens 9 Minuten, bevor sie am Tisch sind. Wo mein Freund David, der mit war, gesagt hat, ja, die werden die wahrscheinlich warm lagern und kühlen die dann irgendwie ein. Und es gibt irgendwie so Gerätschaften, mit denen du ratzfatz, also es sind irgendwie so Eis rein und Salz und damit kannst du dann so Weine sehr schnell runterkühlen. Mhm. Und ich frage dich, ist das so?
Das kann sein, ehrlich gesagt. Den David kenne ich.
Ja, das ist unser David, ja.
Aber die Methode, ja, das kann gut sein. Da bin ich echt überfragt. Ja. Also das gibt's, das kann man machen.
Also super Laden, ich war echt begeistert. Ich weiß jetzt nicht, ich bin mir nicht sicher über die Herkunft des Fleischs, das sie ausgegeben haben. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das bei dem Preis das so unfragwürdig ist, wie ich es gerne hätte. Okay. Aber mit der Wein stimmt, kann ich halt auch mal ein Auge zudrücken nach dem dritten Glas oder so. Super. Also wirklich total gut. Kann ich nur empfehlen. Der Weinlobby ist in Berlin-Schöneberg. Und das Schöne ist, es ist von mir mit dem Fahrrad 8 Minuten entfernt oder so.
Ja, mich freut das auch, weil ich kenne den Herrn schon länger und der hat den Laden halt eröffnet, irgendwie, ich sag mal, 4 Monate vor Corona.
Ach shit, ja.
Ja, genau. Und er hat es irgendwie geschafft zu überleben. Und meine Hochachtung.
Ja, na vor allen Dingen da zu überleben, wo der Laden ist, ist doppelt schwer, weil das ist für die Hörerinnen und Hörer aus Berlin, der ist direkt an der Julius-Leber-Brücke, also S-Bahn Julius-Leber-Brücke, und da ist gefühlt seit 100 Jahren eine Baustelle und du kannst nicht wirklich an den Laden ran. Du fährst auch dran vorbei, wenn du nicht weißt, wo du hin willst und sowas. Also das ist jetzt nichts, wo der Flaneur vorbeikommt und sagt, da können wir ja mal reingehen. Das okay. ist da nicht. Ne? Ja. Also es ist, das ist im Grunde ist das ja so ein mehr oder weniger. Nee, Ödland ist auch falsch. Da ist ein super Fahrradladen, da ist ein super italienischer Lebensmittelladen. Aber du musst wissen, dass die da sind und da gezielt hinwollen. Mhm. Du läufst da nicht so dran vorbei. Also es ist jetzt nicht so eine Einserlage irgendwie. Mhm. Ja. Aber so, ja, das ist doch schön. Ach, dann kennst du den sogar. Schöne Grüße, hat viel Spaß gemacht. Ich würde gerne öfter kommen, aber so viel Geld habe ich nicht.
Ja. Währenddessen hat der Michael, der Kompagnon von Markus ist, und die zusammen auch in Kürze die Website zum nächsten Rieslingswerk aufsetzen werden, weil das ist ihr Job.
Ach, das sind so Internettypen?
Das sind so Internettypen. Die haben, der hat das rausgefunden, es heißt Cool Kombinat und Fast Chiller und da geht das tatsächlich in 4 bis 5 Minuten.
Krass.
Aber es, so was muss ich mir auch mal hier hinstellen.
Genau, einfach nur so, du fängst langsam, wirst du wie ich. Ah, was ist das für ein Gerät? Das kann man einmal, das kann ich einmal super gebrauchen und bestimmt auch ein zweites Mal. Das kaufe ich für mehr Geld, als ich im Monat überhaupt.
Ja, so in etwa, genau. Nee,
ja. Nein, aber es ist doch super. Ich meine, du kannst halt aberwitzige Mengen an Wein vorrätig halten. Und hast halt nicht so diesen Energieeinsatz, das Zeug alles kühl zu halten. Das ist eine super Sache.
Ich rieche immer noch total gerne in Formint.
Ich würde ja gerne, aber es ist leer. Warte mal, wo ist er denn? Nee, nicht ganz leer. Ich habe nur die Flasche weggestellt.
Da ich ist dachte er. Schon.
Nee, da würde ich schon ein bisschen...
schon, so wie Thomas Bogunke, der auch mittrinkt oder und mithört und gestern aber schon per Instagram geschrieben hat, dass der Keck Frankosch, also der Blaufränkisch, den wir gleich noch probieren, so gut war, dass sie ihn einfach gestern schon ausgetrunken haben.
Jetzt ist natürlich ärgerlich.
Beim Vorglühen. Genau. Ja, ich mag einfach diese leichte Reduktion, also schwere Reduktion, wo es dann irgendwie total nach Streichholz riecht und so. Das langweilt mich ja. Aber hier finde ich das total schön, weil es so eine leichte Steinigkeit, Feuersteinigkeit ist und dann hat man eben diese Limette und das Süße ist ein bisschen raus, finde ich, aus der Nase. Es ist irgendwie trockener geworden, kräutriger, zestiger und finde ich total schön.
Ja, super. Habe ich auch schon im Warenkorb. Ich muss nur gucken, ob ich das noch klicke. Also ich habe im Grunde ständig während der Sendung einen Warenkorb, den ich so fülle. Aber oft, also ich bin mittlerweile so stark.
Vorher schauen auf.
Ja. Ich bin mittlerweile auch so stark, dass ich es dann oft auch nicht bestelle.
Wow.
Ich muss.
Meine Hochachtung.
Ja, nu, ich muss auch aufs Geld gucken. Also die Jahre werden nicht fetter im Moment. Von daher, andererseits, YOLO. Entschuldigung.
Genau, wir trinken jetzt einfach noch den Blumenthal und danach klickst du.
Und dann
also vielleicht jetzt nicht den Blumenthal, aber den Rest halt.
Blumenthal.
Weil der Blumenthal ist ja, der ist ja rot, wie du unschwer erkennen kannst.
Um Gottes Willen, es ist Rotwein. Wir hatten gestern, wir hatten im Weinlobbyisten auch einen Rotwein. Was war das denn? War das eventuell auch ein Blaufränkisch? Ja, ich weiß es nicht mehr, aber also spätestens als der Rotwein kam, Lemberger. Erstens konnte ich ihn trinken. Also ich fand ihn nicht fies. Mhm. Und zweitens hat der Sommelier, also der Chef vom Laden, einen Dornfelder-Scherz gemacht und da hatte er mein Herz. Okay. So, es ist Rotwein, ja. Tja.
Es ist Rotwein, ja, und ich kann dich ja nur daran erinnern, dass du, als wir mal Rindflaschen mit Moritz hatten. Das war, glaube ich, 2013.
Oh weia.
Das war eine Osterweinausgabe. Blaufränkisch von Moritz aus dem Burgenland und den Franz wird total geil.
Okay.
Ja.
Aber ich habe ja beschlossen an der Loire, dass ich jetzt als Macke entwickle, Rotwein prinzipiell abzulehnen. Also kategorisch. Aber irgendwie gelingt mir das nicht.
Aber du hast doch auch Grolot getrunken aus den großen Flaschen. Es war auch Rotwein.
Stimmt, war auch geil.
Rotwein quasi ohne Tannin, aber geil.
Na gut, dann gucken wir mal, was hier der, wie heißt der? Wie, Blumenthal.
Ja, man kann es wirklich nur schwer erkennen, aber es
ich ist Blumenthal. Ich kann das nicht lesen.
Du kannst ja auf der Seite lesen. Ne? Keck Frankosch, die ungarische Variante des Blaufränkisch oder auf Deutsch sagt man ja Lemberger.
Ich finde das einen furchtbaren Namen übrigens.
Lemberger?
Ja. Furchtbar.
Ja, ganz furchtbar. Das ist irgendwie so abgeschmackt, altbacken. Ja. dass ich das auch wirklich nur schwer ertragen kann, wenn es irgendwo draufsteht.
Ich musste auch immer an Stonk denken, ja, wo, ja. Wie heißt er denn? Uwe Ochsenknecht, dem Götz-George, Hermann Villiers, erzählt, wie er an die Tagebücher gekommen ist und sagt, die kommen über Leipzig, Lemberg, Lindau. Und das ist irgendwie macht mich das, manche Dinge machen mich einfach fertig, weil ich irgendwie so eine ganz komische popkulturelle Referenz im Kopf habe.
Ja, das kann ich aber da auch total nachvollziehen. Und aber Lemberg passt natürlich irgendwie super. Ja. Heutzutage heißt das ja, wie heißt es heute, weißt du es?
Nee.
Lviv.
Ach, das ist Lemberg?
Ja, das ist Lemberg in der Ukraine.
Ja, dann, das, also da habe ich jetzt nicht.
Und das ist natürlich tatsächlich, also dieser Keck Frankosch, also alias Blaufränkisch, a.k.a. Lemberger, ist tatsächlich in dieser ganzen Region auch noch heute vorhanden. Also okay. Österreich, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Ukraine, wahrscheinlich auch sogar in Polen, in Tschechien. Da gibt's diese Rebsorte.
Das heißt, am Ende ist Stalin schuld, dass wir das nicht mehr gerne Lemberger nennen wollen.
Das kann sein, ja. Mhm. Ja, aber ich glaube, Lemberger hat es eh immer nur in bei uns geheißen.
Ach so,
ja.
Okay. Ja. Wie lange war der im Fass?
Wie lange war der im Fass?
Weil der hat was Holz,
ne? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ja, der hat Holz.
Der hat
18 Monate, glaube ich. Anderthalb Jahre müsste der im Fass gelegen haben.
Der hat was ganz Interessantes. Der hat auch das Gummiboot.
Ja.
Aber das Teure. Es gibt,
ja.
Wenn du so, ich habe eine Schwäche für Schlauchboote, ich habe nur keins, weil ich zu fett bin. Das ist ein anderes Thema.
Gibt es das nicht auch in
ja, aber
ja.
Ne, da muss man sich dann halt auch leisten können. Also Schlauchboot ist schwierig. Also Schlauchboote für dicke Kinder ist schwierig. Ist nicht ganz einfach.
Okay.
Aber es gibt so diese Schlauchboote, die sind da gerne mal von so einer Firma Intex gibt's. Das ist, ich weiß nicht, was ich glaube, die haben das Weltmonopol an Schlauchbooten unter 200 Euro oder so ähnlich. Mhm. Und die riechen billig. Und wenn du dann aber hingehst die guten Schlauchboote anguckst, wie hießen die? Da gibt's so eine tschechische Firma, die ganz tolle baut. Also wenn du so zu Globetrotter rennst und sagst, hier, ich will Schlauchboote gucken. So, und die riechen anders und das riecht so ein bisschen wie das hier. Das finde ich ganz witzig. Ja. Also das riecht wie ein Qualitätsschlauchboot.
Ich glaube, es ist sogar im großen Holzfass ausgebaut, also okay. Im Fuder sozusagen.
Ja. Wie viele Liter sind das, Fuder?
Na, so 1200.
Okay. Und Barrique sind irgendwie 200 irgendwas, ne?
228 im Allgemeinen, okay. Genau. Dann hast du halt. Dann hast du die Tonneau, also werden meistens Tonneau als Tonneau bezeichnet, das sind so 500, 600 Liter oder als
Halbstück. Das sind die, die wir auch dann da in diesem einen Gewölbeweinkeller, der da so in den Granit gehauen war, gesehen haben. Genau. Ne? Wie hieß der Laden? Auch wieder vergessen. Der nur Rotwein gemacht hat, wo ich nichts
gesehen habe. Achso, ja, genau, bei Hue haben wir das gesehen, aber vor allen Dingen eben tatsächlich bei Clos Nouveau, bei
Ich habe übrigens die Flaschen von Uet habe ich eingeräumt. Mhm. Ich hatte ja nur 4 mitgenommen und habe wieder gedacht, so ein Scheiß. Das ist eine so unglaublich tolle Domain, dass ich gerne einen großen Keller hätte, um aus jedem Jahrgang jede Flasche zweimal zu kaufen und wegzulegen.
Ja, das sollte man eigentlich auch machen, weil ich würde sagen, dass die Weine der Domain Uet mit die unterbezahltesten oder günstigsten Weine, also günstigsten großen Weine sind. Ja. So.
Und das Schlimme ist halt, und das war mir halt überhaupt nicht klar. Du hast ja normalerweise, wenn du sagst, okay, ich habe hier eine Domain, ich habe hier einen Winzer, von dem kaufe ich, weiß ich nicht, das Kabinett, Riesling-Kabinett, und der schmeckt jedes Jahr ungefähr gleich. Das ist ungefähr der gleiche Wein. Und die Dame, die Red leitet, Sarah Wang heißt sie, genau, die hat ja gesagt, nee, so arbeiten wir nicht. Ja? Wir sammeln jedes Jahr die besten Trauben aus dem Weinberg und machen daraus den bestmöglichen Wein, aber wir kümmern uns nicht darum, wie der am Ende schmeckt. Das heißt, du kriegst im Zweifelsfall, kriegst du jedes Jahr in jeder Flasche, also jedes Jahr in jeder Lage oder wie auch immer sie es strukturieren, einen komplett anderen Wein, der aber, so wie ich diese Domain bisher kennengelernt habe, auch über mehrere Jahre kennengelernt habe schon, immer geil ist. Und das ist ein Problem.
Und letztlich setze ich halt, und das Interessante ist ja, und bei Uwe kannst du es halt super nachvollziehen, weil die ja im Prinzip seit 70 Jahren aus drei Weinbergen Weine machen. Am Ende setzt sich halt das Terroir durch. So, ja. Das heißt, du schmeckst halt, ob das jetzt irgendwie Le Mans war oder Le Clos du Bourg zum Beispiel, ja. Mhm. Weil die Bodenzusammensetzungen ein bisschen anders sind. Natürlich ist der Jahrgang auch anders, aber irgendwie nivelliert sich das stärker als der Boden. Und dann hast du irgendwie mehr Boden. Auf Dauer hast du halt den Boden im Wein vor allen Dingen. Und das ist schon super spannend.
Ich würde so gerne irgendwie, weiß ich nicht, so ein Abo machen oder sowas, weißt du? Ja, jedes Jahr kommt halt ein 18er Karton.
Nee, kommt halt gar nicht, weil zum Beispiel in 20 und 21 haben die ja, in 20 und 21 oder 19 und 21, ich glaube 20 und 21 haben die halt nur trockene Weine gemacht.
Okay.
Also die können ja, die haben ja drei Weinberge, wie gesagt, und die können machen Sec, also trocken, Demi-Sec, Moyeu, Moyeu Premiertri, und dann haben die halt oben drüber stehen, haben die halt noch sowas wie eine Bärenauslese, die ist aber jetzt nicht weinbergsabhängig und die machen halt noch Schaumwein-Petillon. Aber im Prinzip kannst du halt im besten Fall 3, 6, 9, 12 Weine haben.
Und okay, aber das sind dann jedes Jahr, im schlimmsten Fall jedes Jahr 24 Flaschen zu.
Genau, ja.
Was kostet die Flasche bei den 30er? Zahlst du da auch, ne? Also je nachdem, ja.
Ich gucke gerade. Ja, so 30 bis 30 45, bis so 50 bei Premiertri. Aber sie entscheiden dann
Olieu 93, 207 Euro.
Ja, gut, klar. Das hat halt auch schon ein bisschen länger gelegen. Aber also die entscheiden dann nach Jahrgang, ob sie jetzt nur trocken machen oder trocken und Demi-Sec, ob es nicht für Milieu reicht oder ob der Jahrgang einfach nicht dafür ausgelegt ist, wirklich süße Weine zu machen. Dann machen sie, also das ist so, ich glaube, es gab auch schon einen Jahrgang, da haben sie gar keine trockenen gemacht, sondern nur süße oder Restsüße. Also das entscheiden die dann eben individuell. Ich fand
das so cool, wie sie das erzählt hat, wie sie da rangeht. Und sagt, uns kümmert der Markt nicht. Wir arbeiten nicht für den Markt, wir arbeiten für einen geilen Wein. Und am Ende gibt es dafür auch einen Markt. Der Markt
wird es schon nehmen.
Genau, der Markt wird es nehmen, weil es halt so gut ist, dass eigentlich müssten sich die Leute drum prügeln um das Zeug von denen.
Ja, eigentlich schon, aber sie tun es gar nicht. Und das verwundert mich auch immer mal wieder. Also ich meine, wer sich ein bisschen mit Wein beschäftigt, also wer sich ein bisschen mit Loire beschäftigt, der kennt das Weingut auf jeden Fall. Aber wenn du das jetzt mit Burgund vergleichst, dann haben die ähnliche Qualitäten wie sehr gute Burgund-Weingüter mit ihren Premier- und Grand Cru-Lagen. Mhm. Aber sie erreichen halt nur einen Bruchteil des Preises damit, weil die Loire halt bis heute eben nicht diesen Nimbus hat.
Okay.
Das tut mir für die ein bisschen leid, aber für uns ist es natürlich super, weil wir eben für einen vergleichsweise kleinen Salär wirklich große Weine bekommen teilweise. Ja. Das ist einfach so.
Will jemand meine Vespa kaufen vielleicht? Ich brauche Geld für Wein.
Ja. Nochmal zurück zum Blumenthal.
Ach ja, wir waren ja auch noch in
Blumenthal. Da war ja noch Rotwein. Ja, Rotwein. Genau.
Gummiboot ist ein bisschen raus. Mhm. Dafür sind ein bisschen Kräuter drin.
Kräuter, genau. Kirsche finde ich, Sauerkirsche vor allen Dingen. Mhm.
Nee, Gummiboot ist nicht raus.
Bisschen Holz, gespannt, das hast du schon gesagt, genau. Ein bisschen Waldbeere, aber es ist, ich finde, es hat halt vor allen Dingen wirklich so dieses Kirschige, dieses saftig-kirschige, aber auch dieses Sauerkirschige. So
aber eher kirschkernig, finde ich. Also es hat was Steiniges.
Ja, es hat auch dieses Blausäurige vom Kirschkern ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen.
Jetzt gucke ich mal.
Es wirkt, ich finde es super saftig irgendwie in der Nase schon so. Für dich vielleicht immer noch zu viel, aber es hat irgendwie einen super Tannin, finde ich, eine super Struktur.
Also so wenn ich nicht spüle, wenn ich mein Zahnfleisch in Ruhe lasse mit diesem Wein. Mhm.
Zu Wasserschleifpapier irgendwie Tannin, das ist echt geil. Mhm.
Ich finde, er ist ein bisschen. Ich finde die Säure ein bisschen drüber.
Echt? Mhm. Ich finde die gerade super. Das ist so animierend, so anregend.
Ja.
Auch hier wieder so ein bisschen Salz mit drin.
Aber.
Leicht hefig.
Die Säure kommt saftig. Mir einen Tick zu spät.
Okay.
Also das Salz ist toll, aber ich würde mir die Säure ein bisschen früher wünschen.
Okay.
Also, weißt du, du hast so eine Geschmackseinigung und dann kommt eine Säure und die übertüncht so alles so ein bisschen.
Also die bleibt sehr präsent hinten raus, das finde ich auch. Aber ich finde eigentlich, dass sie von Anfang an da ist. Nur, dass sie tatsächlich länger stehen bleibt als das meiste vom Rest. Das würde ich auch sagen. Das stimmt.
Ja, du hast recht. Ja. Ich war ungerecht.
Tatsächlich stört es mich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es dich stören kann, aber mich stört es überhaupt nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil es hinten raus noch so einen schönen Druck macht irgendwie.
Nee, ist überhaupt nicht meins.
Okay. Naja, dann ist halt das von Thomas Pogunke und mir. Auch gut.
Also das ist ein guter Wein. Ich merke auch gerade, wie er, ne, du hörst mich schmatzen. Ja. Also das kommt ja auch nicht von ungefähr. Er funktioniert. Sagen wir mal so, er funktioniert. Aber es ist jetzt nichts, wo ich mir nochmal eine Flasche von ordern würde. Zumal es Rotwein ist.
Ja, das war ja eh klar. Ja.
Nee, aber ja, aber.
Ich war ja in der Bretagne mal wieder. Mittlerweile plöppen da halt die Weinberge auf, ne? Das ist auch spannend.
In der Bretagne?
Ja. Klar, warum nicht?
Bretonischer Wein.
Ja. Also da wurde früher auch schon Wein gemacht, so wie in Euskirchen früher auch Wein gemacht wurde. Aber.
In Euskirchen?
Ja, klar. Früher wurde überall Wein gemacht. Okay. Weil du halt. Aber
so war der dann auch, ne?
Ja, wahrscheinlich. Aber in der Bretagne ist es halt, ja, ich meine, ich war jetzt im Mai in Dänemark und Schweden, wo wirklich auch guter Wein gemacht wird mittlerweile. Teilweise sehr guter Wein gemacht wird, was man so kaum glauben kann. Es gibt einen Artikel in der nächsten Meininger Weinwelt dazu von mir. Und die Weingüter liegen halt alle irgendwie im Bereich des Meeres, weil es dort natürlich eine gewisse Balance gibt. Also es gibt dort selten Frost, also Spätfrost.
Ja.
Weil es irgendwie immer, also es kann kühl sein vom Meer, aber es kann halt auch Wärme kommen vom Meer. Aber irgendwie gleicht das Meer halt das Klima so ein bisschen aus. Ja. Und das funktioniert natürlich auch in der Bretagne. Und mit dem Klimawandel wird's spannend. Also die Böden da sind super. Ich meine, es gibt Basalt, es gibt Granit, es gibt Schiefer, es gibt Kalk. Findest du da alles? Ich war ja noch ein paar Tage in der Normandie danach. Da hast du Feuerstein ohne Ende. Ja. Das ist mittlerweile auch Weingüter. Das heißt, du kannst ja im Prinzip Sauvignon Blanc erzeugen, ähnlich wie ein Puy Fumé oder ein Sancerre. Das hat früher nicht funktioniert, weil es da tendenziell vielleicht zu kühl war. Aber mittlerweile ist es halt so, dass es da funktioniert und anderswo zu heiß und zu trocken wird vor allen Dingen. Und deswegen plöppen da plötzlich Weinberge auf. Das ist echt spannend. Ich hatte mir im Vorfeld schon 2-3 Weine besorgt von einem jungen Weingut. Mhm. Und die übrigens auch Grolo machen, was wir irgendwie das haben wir vom Breton an der Loire getrunken. Dieser würzige Rotwein von der Loire, den haben die da auch angebaut. Aber auch Chardonnay und ein bisschen Chenin Blanc und so. Das wird spannend. Das ist irgendwie das nächste Ding irgendwann, wenn die halt im Roussillon oder im Languedoc irgendwann nicht mehr klarkommen werden, weil die einfach kein Wasser mehr haben und denen die Weinberge wegbrennen, wo wir vor 2 Jahren noch waren.
Ja. Ist das tatsächlich so schlimm, wie man es erwarten würde? Also es gab ja dann zwischendurch, ich weiß nicht, ich habe einen Artikel in Le Monde gelesen, es ist schlimmer sogar.
Okay. Schlimmer. Ja, es geht einfach schneller, als sie erwartet haben. Ja. Und
shit.
Da Wein halt ein Genuss und kein Lebensmittel ist, wird der Wein, also wenn die halt das Wasser, das übrig bleibt für Lebensmittel benötigen, nicht für Genussmittel, und der wird auf Dauer, wird er da keine Chance haben, glaube ich. Also das siehst du jetzt in Spanien. Also Barcelona hat da im Prinzip seit 1,5 Jahren kaum einen Tropfen Regen gesehen. Die ganzen Stauseen sind seit 1,5 Jahren leer. Und die großen Cover-Produzenten haben längst Leute entlassen, weil sie überhaupt nicht mehr die Mengen an Cover erzeugen können.
Krass.
Und das geht einfach den Bach runter in vielen Teilen. Wir hatten jetzt in den eigentlich den kühleren Gebieten von Spanien Also an der Atlantikküste jetzt schon 38 Grad, obwohl das noch gar nicht Hochsommer ist. Ja. Rock'n'Roll, würde ich sagen.
Ja, oder auch nicht. Also ich meine, ja gut, es wird andere begünstigen, aber das sind halt nicht Kartoffeln, ne? Die sind nicht, in zwei Jahren sind dann nicht, ist das nicht reif, sondern das dauert ja ein Jahrzehnt oder länger, bis da.
Genau. Ja, ja. Das heißt, es verschiebt sich alles, aber es ist, ist natürlich total bitter für die, die dort sind. Ja.
Ja. Ich hab noch was Schönes, ich habe noch einen Literaturhinweis. Den habe ich gestern auch schon an anderer Stelle gebracht, aber ich bringe ihn jetzt einfach nochmal. Ich habe ein sehr schönes Buch gelesen, und zwar von Alberto Grandi heißt der. Ist ein italienischer Historiker. Der hat ein Buch geschrieben, ist im Anfang des Jahres, im Frühjahr irgendwann auf Deutsch erschienen. Mythos Nationalgericht. Die erfundenen Traditionen der italienischen Küche.
Es ist ein absolutes
Fest. Hast du es gelesen?
Nee, ich habe es nur in Teilen gelesen.
Großartig. Bisher. Also der Typ hat ja wirklich, der hat ja wirklich einen Kulturkrieg ausgelöst in Italien.
Ja, total.
Weil der sagt halt, naja, also was er immer sagt, er sagt immer, also ich will euch jetzt gar nicht das Essen schlecht reden, das ist geiles Essen, absolut. Aber das Bohai, das ihr da drum macht, das ist alles erstunken und erlogen. Ja, also der Lardo, natürlich gibt's Lardo da, wo Wildschweine oder wo Schweine sind, und das ist im Wald, und überall war Wald in Italien, also gab's überall auch Lardo, also tut man nicht so, als hättet ihr den erfunden, ihr Pappnasen. Parmesan, fand ich so eine schöne Geschichte. Parmesan ist halt, da wo der Parmigiano herkommt, also die Region um Parma, da tun sie halt so, als wäre das eine tausendjährige Tradition, diesen Käse zu machen. Mhm. Ist es aber nicht. Ja, die machen den Käse heute ganz, ganz anders als vor noch 200 Jahren oder 150 Jahren oder sowas. Und er schreibt halt, diejenigen, die den alten Parmigiano mitgenommen haben, also den Käse aus der Region Parma, die leben jetzt in den USA. Also wenn du authentischen alten Parmesan essen willst, dann musst du nach Wisconsin fahren. Solche Sachen schreibt er dann. Mhm. Olivenöl, auch so dieses völliger Blödsinn, jetzt dieser ganze Quatsch mit dem Olivenöl und hier noch irgendwie aus dieser einen Olivenmühle und so, das hat früher niemand gebraucht. Vor 100 Jahren hast du in Italien drei verschiedene Olivenöle gekriegt, und es waren alles Verschnitte. Die waren alle küvettiert, um eine bestimmte Qualität zu haben, und fertig. Und nur solche Geschichten schreibt er da auf. Ist wirklich toll. Auch dann irgendwie mit den Nudeln. Und das kommt eigentlich von den Arabern. Und ich weiß es nicht. Naja, und das hat halt diesen, und das sind ja so die totalen Nationalchauvinisten, die da gerade in Italien nicht nur regieren, sondern auch die kulturelle Hegemonie zu haben scheinen. Ja, ja. Die sind halt komplett ausgerastet darüber, dass er dann in Interviews gesagt hat, Parmesan käme aus Wisconsin. Carbonara. Amerikanische Erfindung. So großartig.
Das ist super.
Tolles Buch. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Wirklich. Alberto Grandi, Mythos Nationalgericht. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und es hat an manchen Stellen, so, kennst du, es gibt so eine, im zweiten deutschen Fernsehen gibt es so eine Sendung, die ich glaube, die heißt Besseresser. Und da gibt es so einen Koch, so ein dicker, so ein lustiger Dicker, Sebastian Lege heißt der. Mhm. Und der nimmt halt dieses ganze Essen auseinander, was wir so aus dem Supermarkt kriegen. Oder du denkst, so schlimm kann es ja nicht sein. Und dekonstruiert es und kocht es nach. Und dann denkst du, diese Pizza happen, war ja klar, dass das so ist. Aber die mein Schlemmerfilet Bordelais sind natürlich, oh, verdammt. Das ist halt ganz schlimm. Und so ein bisschen hat das Buch was davon. Aber letztendlich feiert er trotzdem die italienische Küche. Und das finde ich halt ganz schön. Das ist jetzt nicht so.
Ja, das ist auch schön, weil
du kommst es ja auch verdient. Ja, also du kommst da jetzt nicht raus. Du kommst da jetzt nicht raus und denkst, oh, das esse ich nie wieder. Sondern du kommst da raus und denkst, das esse ich immer und immer wieder. Und ich esse es auch immer und immer wieder gerne. Aber diesen ganzen Quatsch
mit dem
IGT, IGP und diese ganze Herkunftstreue und Qualität. Und wir machen das schon seit 10.000. Die Römer haben schon so Käse gemacht. Alles gelogen. Super Buch. Ja.
Ja, cool. Da. Wir haben noch keinen Termin. Und
wir haben noch keinen neuen Termin?
Nee, haben wir noch nicht.
Ach du Scheiße, wollen wir das Coram Publico verhandeln? Warte mal. 14.1. So. 11. wäre der nächste natürliche Termin. Kann ich nicht. Am 18. könnte ich.
Am 18. Oh, am 18. kann ich auch.
Die nächste Sendung findet statt am 18., was ist denn das, September. Am 18. September 2024 um 19.30 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich habe nicht ausgespuckt. Also ich habe zwischendurch zweimal gespuckt, damit es ein bisschen
Eindruck hat. Das merkt man.
Und ich bin besser gelaunt als die letzten 6 Monate. Das merkt man vielleicht auch. Ich weiß nicht. Was machen wir denn in der Sendung? Weißt du das schon?
Oh, irgendwas aus dem Osten, aber ich weiß noch nicht was. Also es gibt ja einfach Länder, das ist ja ein bisschen das Problem, Länder, wo es gar nicht so einfach ist, vernünftige Weine herzubekommen. Also Rumänien ist ja ein Riesenweinland. Die machen ja irgendwie, die haben ja mehr Weinbau als wir in Deutschland. Moldawien zum Beispiel auch, ja. Polen macht, aus Polen gibt es tolle Weine. Also in Polen gibt es tolle Weine, habe ich mir sagen lassen. Manche Sachen habe ich auch probiert. Nächstes Jahr werde ich auch einen Artikel drüber schreiben, weil ich hinfahren werde.
Polen? Polen ein Weinland sei?
Ja.
Das erscheint mir völlig absurd. Ich habe noch nie gehört, dass es polnischen Wein gibt.
Krass. Das ist ganz witzig. Also ich habe mir bei der Fußball-Europameisterschaft habe ich mal geschaut, in welchem Land dieser Europameisterschaft es möglicherweise keinen Weinbau gibt.
Ja.
Also bei Polen wusste ich es ja schon. Und tatsächlich war kein einziges Land dabei, wo es nicht Weinbau gibt. Selbst in Schottland gibt es Weinbau.
Ja gut, aber das ist halt, die frittieren auch Maßriegel.
Ja gut. Aber in Polen, also ist es glaube ich die Weichsel, die Richtung Warschau fließt. Und an der Weichsel gibt es recht viele Weingüter und immer mehr und wohl auch ziemlich gute. Ich kenne ein einziges bisher, von dem ich ganz gute Weine probiert habe. Aber ich werde mich tatsächlich nächstes Jahr mal umtun. Du kannst ja mitfahren einfach.
Ja, also ich werde
nächstes Jahr nach Polen fahren, weil ich bis September, glaube ich, einen Artikel geschrieben haben muss über polnischen Weinbau. Und wir können mal gucken, ob wir zusammen dahin fahren.
Ja.
Ja. Ist ja nicht so weit von dir. Von mir schon.
Ich wohne ja nebenan. Also Polen ist näher als alles andere hier. Ja, cool. Also.
Ja, aber also gucken wir mal.
Gucken wir mal.
Zur Not gibt es... Keine Ahnung, zur Not gibt es halt dänischen Wein.
Ich glaube, ich habe auch noch 2 Flaschen hier rumstehen irgendwo, glaube ich. Oder habe ich die irgendwann zwischendurch einfach weggerissen, weil es mir so schlecht ging? Dänischer Wein.
Ich hab auch einen Link bekommen, also einen Hinweis bekommen, wo man, aber es ist nicht so einfach, sag ich mal.
Ja, das sind halt auch nicht so große Mengen, ne? Also als wir letztes Jahr auf Mön waren, im September, und dann zu einem dieser Winzer gefahren sind, sagte der auch, ach, das ist schön, ich wollte gerade den Laden zumachen, weil ich habe kaum noch was. Und dann haben wir dem tatsächlich, ich glaube, der hatte noch irgendwie 2 oder 3 verschiedene Weißweine. Hm. Und davon habe ich jeweils 2 Flaschen gekauft und danach hatte der noch insgesamt 3 Flaschen übrig oder so. Also das geht halt auch total schnell weg, das Zeug. Ne? Die haben ja keine Flächen.
Nee, stimmt.
Und der Typ hatte halt hinter seinem Haus seinen Weinberg. Irgendwie so einen halben Hektar oder irgendwie sowas. Ja.
Wo jetzt?
Auf Mön.
Ja, genau.
Und der hatte, was Baby, hat er jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Der sagte, er hätte bei sich hinten im Garten, hätte er halt festgestellt, dass er ein Mikroklima hätte wie an der Mosel? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Der hat irgendein besonderes Mikroklima da, was da eigentlich nicht hingehört. Aber genau da, weil hinter seinem Garten geht es so abschüssig runter und dann kommt ein Wäldchen und keine Ahnung, aber genau da ist halt perfektes Weinmikroklima gewesen.
Und das ist, war Chelm, ne?
Chelmwege. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja, also da war ich damals 2018 beim, der heißt Jürgen Teig Hansen. Mhm. Und ich war halt in Stege auf Mön und bin da in das Wienhuset, in den Weinladen.
Genau, der Weinladen halt, oben da, genau. Ne,
und sah halt unter anderem Wein vom Chelmwingort und dachte, what the fuck?
Ja.
Gibt's auf dieser Insel tatsächlich, wird Wein angebaut und dann bin ich dahin. Und da war der Jürgen Teig Hansen eben gerade dabei, irgendwie die restlichen Trauben zu ernten. Und 2018 war natürlich insgesamt ein sehr warmer Jahrgang und für Mön war es ideal, sozusagen. Mhm. Ideales Klima. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass der einer der allerersten überhaupt in Dänemark war, der Wein angebaut hat oder Wein gemacht hat. Mhm. Irgendwie schon Ende der 70er Jahre, da hat er noch oberhalb von Kopenhagen gewohnt.
Krass.
Und dann ist er von da aus irgendwann nach Mön umgezogen. Der ist irgendwie bildender Künstler eigentlich im Hauptberuf. Und hat dann bei Stefan Sander in Rheinhessen, das ist so einer der ersten Bio-Winzer gewesen in Rheinhessen, schon Mitte der 70er Jahre, also der Vater, hat bei Stefan Sander irgendwie Praktikum gemacht und hat dann eben auf Möhnen angefangen, irgendwie 10 verschiedene Rebsorten da hinterm Haus anzubauen. Genau. Aber ich bin genauso wie du dahin. Also ich dachte, okay, ich fahre mal dahin und dann bin ich da rumgelaufen, wo ist der denn? Und dann war da irgendwie so ein Verschlacht, da waren halt irgendwie ein paar Tanks und dann habe ich den halt irgendwann in diesem kleinen Weinberg da hinter seinem Haus gefunden. Schon witzig.
Ich guck gerade, ob ich den finde, aber ich finde den, glaube ich, nicht mehr hier. Warte mal. Ja, einfach Winery. Winery, Möhn. Das muss hier, warte mal. Winterbelhuset? Nee. Winhuset Möhn? Nee, Winhuset Möhn ist der Laden, genau. Genau. Und da hatte ich nämlich, da hatte ich dann irgendwie 2 lokale Weine gekauft. Und der sagte dann aber wenn, es gibt noch einen hier und da musst du da und da hinfahren und ja. Der heißt so und so. Und ich weiß nur noch, der war unten am Meer.
Ja.
Tja.
Eigentlich sollte es auch einen Schaumweingut geben, aber was daraus geworden ist, weiß ich nicht so genau. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Es gab ein Ehepaar aus von Möhnen, die haben irgendwie lange in Burgund Wein gemacht. Mhm. Und sind dann zurück nach Möhnen und haben irgendwie im Prinzip eigentlich ein Schaumweingut gründen wollen. Aber ich warte bis heute darauf, dass sie sich irgendwie mal melden mit. Und ich finde auch nichts dazu, dass sie irgendwie die ersten Schaumweine erzeugt hätten. Hm. Naja.
Nee, ich finde es auch. Ich gucke gerade so über die Karte, wo wir da gewesen sein könnten. Aber das ist leider nicht. Nee, weiß ich nicht mehr. Und der sagte aber auch, dass er einen Schaumwein in Vorbereitung hätte. Und das war letztes Jahr. Eventuell gibt es dieses Jahr sogar einen Schaumwein von dem und wir haben es nicht mitgekriegt.
Hm, okay. Also von Hjelm gab es schon mal einen Schaumwein. Den habe ich sogar noch im Keller liegen.
Warte mal, Hjelm. Wine.
Hjelm.
Ja, Hjelm.
Aber also, es gibt keine Website dazu.
Oh, hat er nicht. Okay.
Nee, hat er nicht.
Okay, ich sehe hier gerade ein Etikett von Hjelm. Von dem habe ich auf jeden Fall einen Wein gehabt. Ich weiß nur nicht, ob das
nicht der, wo du warst.
Ich weiß nicht, ob das der ist, wo ich war. Nee.
Ich habe noch einen anderen Wein von Möhnen, das ist aber so ein Orange-Wein.
Nee, das
war. Da war ich aber nicht auf dem Weingut. Mhm. Aber wir schweifen ab. Wir müssen Schluss machen.
Ich habe mich am Rotwein verschluckt. Ich sage ja, Rotwein auch ist das eine noch. Pest. So, was hatten wir gesagt? Nächste Sendung am 18. September 2024 um 19.30 Uhr hier exakt. Auf diesem Kanal. Und ein paar Tage später dann zum Nachhören und zu trinken gibt es irgendwas aus dem Osten. Und ich fasel jetzt eigentlich die ganze Zeit nur noch rum, weil ich versehentlich die Jingle-Maschine weggemacht habe. Und jetzt irgendwie...
Bist du auf der Suche?
Ich bin auf der Suche nach der Jingle-Maschine, genau. Da ist sie. Danke, Christoph. Okay.
Danke, Holger.
Danke, Chat, fürs Mitspielen. Danke, Live-Hörerschaft, fürs Live-Zuhören. Und allen anderen danke für die Aufmerksamkeit. Und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die neben mir draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.